Regenbogenlobby fordert Zensur. Wollen die NGOs in Österreich jetzt eine eigene Polizei? 5000 Tote pro Woche nach Covid-Injektionen in USA. Und Megageschäft Masseneinbürgerung. Bayern verdient 14 Millionen am deutschen Pass. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Das System gerät ins Wanken und seine Antwort darauf ist klar. Repression, Kampagnen und immer neue Millionen für Propaganda. Mitten im Zentrum die Europäische Union unter Ursula von der Leyen. Selbst jetzt, mitten im Sommerloch. Einige aktuelle Beispiele zeigen wir Ihnen heute in den Nachrichten auf 1. Für den Kampf gegen sogenannte Desinformation fließen aus Brüssel Millionen. Neue Zahlen liefert jetzt eine Studie der Brüsseler Denkfabrik Matthias Corvinus Kollegium. Demnach fließen jährlich rund 80 Millionen Euro aus EU-Töpfen in Medienprojekte. Offenbar, um gegen angebliche Fake News zu kämpfen und EU-freundliche Narrative zu fördern. Ein großer Profiteur ist Euronews. Der paneuropäische Fernsehsender erhielt laut Bericht in den letzten Jahren 20 Millionen Euro aus Brüssel. Doch auch kleinere und regionale Projekte werden bedient. Insbesondere dort, wo die EU-Ideologie auf besonders viel Skepsis trifft. So etwa in Polen, wo demnach gezielt lokale Medienstrukturen mit EU-Geldern aufgebaut werden. Auch Deutschland und Österreich sind Teil dieser Medienförderung. Unterstützt wird unter anderem das Projekt Studio 47 mit dem Ziel, proeuropäische Inhalte über Regionalfernsehen zu verbreiten. Kritiker sehen darin eine Strategie der sanften Propaganda, verpackt als Kampf gegen Desinformation. Aber in Wahrheit ein Angriff auf kritische Berichterstattung und unabhängigen Journalismus. Während in Brüssel Millionen für Medien bereitgestellt werden, rollen mehrere große Redaktionen eine regelrechte Kampagne gegen die ostdeutsche Stadt Spremberg aus. Die Grünen nahe Taz etwa titelt in einer Reportage: In der rechten Ecke. Der gebührenfinanzierte Sender RBB sieht angeblich, wie Rechtsextreme in Spremberg agieren. Und das Online-Portal T-Online will sogar ein Klima der Angst erkannt haben. Auslöser oder vielleicht auch willkommener Anlass war ein viel kritisierter Artikel der parteilosen Bürgermeisterin Christine Hantier. In einem offenen Brief forderte sie den Einsatz des Inlandsgeheimdienstes gegen mutmaßlich verfassungsfeindliche Bürger der eigenen Stadt, wie auf 1 ausführlich berichtete. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Hantier droht nun ein Abwahlverfahren. Für Brandenburgs AfD-Fraktionschef Christoph Berndt ist klar, Spremberg ist kein Einzelfall, sondern ein Paradebeispiel für eine gezielte Medienstrategie gegen unliebsame Regionen, während die wahren Probleme verschwiegen werden.
Hier ist es für nichts besonders schlimm, wenn eine Bürgermeisterin ihre eigene Stadt in den Dreck zieht, um irgendwie Stimmung zu machen, um vielleicht dann irgendwie medialen Rückenwind zu bekommen, weil die Regierung das gut findet, weil der RBB das gut findet, weil alles, was irgendwie rechts ist, ist böse. Unmöglich. Also das ist schon der Versuch, so wie es vor 2 Jahren war. Wir erinnern uns, als angeblich Jugendliche hier in Brandenburg in Heidesee türkische Kinder beleidigt hätten, wie es in Burg war, als da irgendwie von extremistischen Vorfällen die Rede war, wo dann am Ende nichts rausgekommen ist. Und so ist es wahrscheinlich hier auch in Spremberg, dass da irgendwelche Sticker angeklebt werden. Das ist nicht schön, finde ich auch nicht gut. Aber daraus jetzt zu machen, die Neonazis sind kurz davor, die Macht zu übernehmen und wir müssen jetzt gegen Kampf gegen rechts führen, das ist absurd. Die wirklichen Gefahren sind andere. Nämlich in Cottbus gibt es Jugendgangs, da werden einheimische Schüler von Jugendlichen, von ausländischen Jugendlichen gejagt, beraubt, unterdrückt. Das ist ein Skandal, da müsste die Regierung aktiv werden, das tut sie nicht, sie versucht abzulenken.
Staatlich finanzierte und mediale Kampagnen gibt es nicht nur gegen vermeintlichen Rechtsextremismus, sondern auch gegen angebliche Homophobie. Nach dem jüngst veröffentlichten Hate-Crime-Bericht des österreichischen Innenministeriums fordern nun über 30 LGBTQ-NGOs tiefgreifende Maßnahmen, inklusive Zensur, Umerziehung und Sonderstrukturen. Der Bericht listet über 6.700 sogenannte Hassdelikte im Vorjahr auf. Darunter Aussagen wie "Bist du Mann oder Frau?" oder das Teilen von Memes in privaten Chats. Jetzt fordert die Regenbogenlobby die Umsetzung eines nationalen Aktionsplans gegen Hate Crime unter ihrer aktiven Mitgestaltung. Besonders brisant: eine eigene staatlich finanzierte Meldestelle soll her. Ausdrücklich als Alternative zur Polizei. Dort sollen, Zitat, homophobe und transphobe Gewalttätigkeiten angezeigt werden. Auch in Justiz und Exekutive müsse laut den Organisationen nachgeschult werden. Mit verpflichtenden Trainings gegen Vorurteile. Kritik an dieser Entwicklung kommt von auf1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Hoemer. Wenn Lobbygruppen eigene Meldestrukturen und Zensurgesetze fordern, ist die Schwelle zur Paralleljustiz längst überschritten. Der Regenbogenlobby geht es längst nicht mehr um Schutz, sondern um Umerziehung. Doch Meldestellen sind nur ein Baustein bei der Repression gegen Andersdenkende. Die Globalisten greifen zunehmend zu einer neuen Waffe gegen Dissidenten, dem sogenannten Debanking, also dem Entzug finanzieller Lebensgrundlagen. Jüngstes Beispiel: die kanadische Oppositionsanwältin Eva Chipiuk. Wie sie auf der Plattform X mitteilt, wurde ihr Konto bei der Royal Bank of Canada ohne Vorwarnung gekündigt. Chipiuk hatte landesweit Bekanntheit erlangt, weil sie juristisch die Trucker des Freedom Convoy unterstützte. Jenen Protest, der Premierminister Trudeau im Covid-Jahr 2022 massiv unter Druck setzte. Die Bank begründete die Kündigung mit risikobezogenen Bedenken. Offenbar ein Codewort für Chipiuks legale Bitcoin-Käufe. Bereits 2022 ließ die kanadische Regierung im Zuge des Trucker-Protests Vermögen in Höhe von 7,8 Millionen Dollar einfrieren. Darunter 267 Bankkonten und 170 Krypto-Wallets. Kritiker sehen darin den systematischen Versuch, Regierungskritiker finanziell zu vernichten. Und auch auf1 wurde inzwischen bereits das 11. Konto gekündigt. Doch wir geben nicht auf. Aller Angriffe zum Trotz geben wir täglich unser Bestes, um Ihnen unabhängige, aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen. Nur mit Ihrer Unterstützung ist es möglich, unseren Sendebetrieb aufrechtzuerhalten. Etwa über einen Einkauf in unserem auf1-Shop. Wir kommen noch einmal zurück zur Europäischen Union. Geld fließt dort nicht nur in Richtung Medien. Gegen zwei enge Vertraute von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wurden nun Strafanzeigen gestellt. Die beiden früheren EU-Kommissare Franz Timmermans und Virginijus Sinkevičius sollen mit satten 7 Milliarden Euro an sogenannte Nichtregierungsorganisationen gezielt politische Entscheidungen beeinflusst haben. Etwa vor wichtigen Abstimmungen. Die Gelder flossen laut Anzeige intransparent und womöglich rechtswidrig. Ziel der Kampagnen: die Abschaltung deutscher Kohlekraftwerke, ein Stopp des Mercosur-Abkommens und sogar Einfluss auf die Zulassung von Düngechemikalien. Kritiker sprechen von einer verdeckten Einflussnahme mit System. Auch international steht EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen derzeit massiv unter Druck. Und das nicht nur wegen hausgemachter Krisen in Brüssel. Beim EU-China-Gipfel am Donnerstag in Peking setzte es ausgerechnet dort Hohn und Spott, wo Höflichkeit und gesichtswahrendes Auftreten zur politischen Kultur gehören. Der staatliche Auslandssender Radio China International sprach in einem Ton über die Europäische Union, der selbst für diplomatisch erfahrene Beobachter ungewöhnlich scharf war. Gemeint war ganz offensichtlich Ursula von der Leyen, auch wenn sie nicht namentlich genannt wurde. Die EU leide, so der Sender, an völlig irrationaler Selbstein- und Überschätzung. Und weiter. Von diesem hohen Ross wird die EU herunter müssen. Auch wirtschaftlich und politisch sei Brüssel längst kein ernstzunehmender Konkurrent mehr. Eine Ohrfeige aus Peking und das in aller Öffentlichkeit. In China mag man sie offenbar nicht, doch auch zu Hause in Brüssel könnte nun Ärger warten. Denn während Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin Milliardenverträge mit Pharmakonzernen abschließt, profitiert ihr eigener Ehemann offenbar direkt vom Brüsseler Geldregen. Heiko von der Leyen ist Direktor eines auf mRNA-Gentherapien spezialisierten Pharmaunternehmens und kassiert über Tochterfirmen Millionen aus EU-Töpfen. Laut der Investigativplattform Connections News flossen über 33 Millionen Euro an Fördergeldern von der EU, aber auch aus Griechenland. Brisant. Ein noch viel drastischerer Fall war schon 2023 Thema bei Auf 1. Im Gespräch zwischen der damaligen EU-Abgeordneten Silvia Limmer und Chefredakteur Stefan Magnet.
Und wenn es um diese Machenschaften geht, dann ist ja immer spannend, wer hat denn das Geld bekommen, wer ist denn da involviert? Und da haben Sie ja auch nachgefragt, dass zum Beispiel ja die familiären Verhältnisse bei der Frau von der Leyen zumindest den Verdacht nahelegen, dass hier irgendwas anderes auch mitgespielt haben könnte.
Ja, bereits, das war 2021, wir haben also im EU-Parlament die Möglichkeit, auch Videos zu drehen, und dann hatte ich auch bereits 2021 darauf hingewiesen, dass der Ehemann von Frau von der Leyen medizinischer Direktor von Genesis Incorporation ist. Das ist eine amerikanische Firma, die sich auf mRNA-Technologie spezialisiert hat, und ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wie er medizinischer Direktor wurde, hat sie in den Medien groß getönt, sie möchte auch in die Covid-19-Impfstoffentwicklung einsteigen. Haben sie dann am Ende nie gemacht. Mein Video wurde permanent gelöscht, hat also sehr viele Klicks gehabt, wurde aber immer gelöscht, weil man sowas natürlich nicht an die Öffentlichkeit bringen möchte. Ja. Wie auch immer, es gibt da so etwas, das fand ich auch ganz spannend, ich bin natürlich dran geblieben. Es gibt sowas wie Interessenskonflikte tatsächlich, doch auf der EU-Ebene. Und so jemand wie Frau von der Leyen, die muss natürlich nicht nur die eigenen darlegen, sondern eben auch die ihres Mannes. Und ich habe mir das mal angeguckt, die werden öfter mal erneuert. Und den einen habe ich mir, dem Himmel sei Dank, vom 22.07. letzten Jahres, also der 22.07.2022, lag eben die Erklärung vor. Und da wird eben zum Beispiel aufgeführt, dass ihr Ehemann eben medizinischer Direktor bei Orgenesis ist. Soweit, so gut. Naja, nun hat man aber letztes Jahr durch die Presse auch erfahren, dass es da doch Zahlungen gab, weil Herr Heiko von der Leyen in Kuratoriumsmitglied war in einer Stiftung von der Universität Padua, und dort sind ganz überraschend und auch auf kurz beantragt, schnell geliefert.
Alles geklappt. 300 sofort.
Hat ja. geklappt. 320 Millionen aus einem Aufbau- und Forschungsfonds von der EU-Kommission geflossen. Und ich meine, das hat natürlich auch ein Geschmäckle, wenn Sie als Ehemann der EU-Kommissionspräsidentin dann in diesem Kuratorium sitzen und plötzlich fließt dann 320 Millionen Steuergeld dann an diese Stiftung.
Dramatische Daten zu den Covid-Injektionen enthüllte nun der vormalige BlackRock-Manager und Datenanalyst Edward Dowd. Dieser Teil des brisanten Interviews wurde übrigens von der Plattform YouTube verbannt.
Unsere Arbeit hat gezeigt, dass die Impfstoffe zu Tod, Behinderung und Verletzungen führen, und wir kennen die mittelfristigen Auswirkungen nicht. Einer meiner Freunde bei X, Ethical Skeptic, der ein sehr kluger Mann ist, der als Berater tätig ist und weiß, wie Systeme funktionieren, er sagt, dass die derzeitige Rate der überzähligen Todesfälle durch den Impfstoff wahrscheinlich 3.000 bis 5.000 pro Woche in den USA beträgt. Das sind 200.000 Menschen pro Jahr. Die Behinderungen sind 4-mal so hoch. Die Verletzungen sind 10 bis 15-mal so hoch. Es sind sehr viele und sie werden unterdrückt, und das geht so weiter. Es gibt also schon eine Menge davon. Es gibt eine Menge Bekehrte, die herausgefunden haben, dass das Quatsch ist. Aber Sie haben recht. Es scheint diese kognitive Trennung zu geben, bei der die Leute nicht zugeben wollen, dass sie einen großen Fehler gemacht haben und sie wollen nicht darüber sprechen. Ich meine, anekdotisch gesehen haben wir alle schon Leute getroffen, die auf mysteriöse Weise gestorben sind in einem sehr, Sie wissen schon. Ich meine, irgendwo zwischen 30 und 50, jemand stirbt einfach so, ohne jeden Grund. Das ist vor diesen Impfstoffen nicht passiert. Ich meine, es kam vor, aber es war so selten. Also diese unerwarteten Todesfälle, Sie wissen schon, wenn man es weiß, aber man kann nicht einmal mit den Familienmitgliedern darüber sprechen, weil sie es einfach nicht wissen wollen. Sie wollen es einfach nicht wissen. Es ist also eine kognitive Abschottung immer noch.
Ein deutscher Pass ist bares Geld wert, auch für den Staat. Denn allein der Freistaat Bayern verdiente im Vorjahr rund 14 Millionen Euro an Einbürgerungsgebühren. Das zeigt die Beantwortung einer Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten René Dierkes, die auf 1 exklusiv vorliegt. Demnach wurden im vergangenen Jahr knapp 55.000 Personen im Freistaat eingebürgert. Laut dem Staatsangehörigkeitsgesetz kostet das pro Erwachsenem 255 Euro und pro Kind 51 Euro. Kritiker werfen der Landesregierung in München vor, mit ihrer großzügigen Einbürgerungspolitik nicht nur den Ausländeranteil in der Kriminalstatistik künstlich zu senken, sondern auch kräftig an der Einbürgerung zu verdienen. Denn je mehr neue Pässe ausgestellt werden, desto höher die Einnahmen. Und das nicht nur in Bayern. So will Berlin, wie berichtet, die Zahl der Einbürgerungen in diesem Jahr auf 40.000 steigern. Für viele wirkt das wie ein kaltes Geschäft mit der Staatsbürgerschaft. Der Staat verdient also Millionen mit der Masseneinbürgerung. Währenddessen werden die Menschen immer ärmer. Die Preise für Energie und Lebensmittel explodieren. Seit den EU-Sanktionen gegen Russland spürt das jeder einzelne Bürger. Die Folgen für die Ärmsten sind dramatisch. Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet zeigt in eindringlichen Bildern, was das verantwortungslose Verschleudern von Steuergeld durch Brüssel und die Regierungen wirklich bedeutet. Für uns alle.
Bei den Lebensmitteln zeigt sich die Entwicklung deutlich. Seit Beginn der Teuerungswelle 2021 ist der Preis für den Einkaufskorb um satte 58% gestiegen. Für denselben Einkauf, der vor 3 Jahren noch 50 Euro gekostet hat, muss man nun knapp 80 Euro berappen. Manche Preise, wie für Orangensaft, Nudeln, Kaffee, Weizenmehl oder Butter, haben sich seitdem so gut wie verdoppelt. Als Beispiel haben wir hier herausgesucht Olivenöl. Preissteigerung seit 2021 165%. Die Auswirkungen der gestiegenen Lebensmittelkosten sind fatal. Besonders betroffen sind Menschen mit geringerem Einkommen, Familien, junge Erwachsene und ältere Menschen. 180.000 Haushalte in Österreich konnten sich 2024 keine Weihnachtsgeschenke leisten. In Deutschland ein ganz ähnliches Bild. Dort stiegen Lebensmittelpreise im Schnitt um fast 30%. Butter um 2/3. Von der Teuerung besonders betroffen sind auch hier die Einkommensschwächsten. Das zeigt sich darin, dass immer mehr Menschen auf die Nahrungsmittel angewiesen sind, die sie etwa bei Tafeln bekommen. Inzwischen sind 1,5 Millionen Menschen regelmäßig auf die Tafeln in Deutschland angewiesen, um satt zu werden. Und jede dritte Tafel kann keine zusätzlichen Menschen mehr versorgen. Bei vielen gibt es Wartelisten oder einen temporären Aufnahmestopp. 2024, im letzten Jahr, galten über 15% der deutschen Bevölkerung als armutsgefährdet. Bei den über 65-Jährigen ist es jeder Fünfte, davon die Mehrheit Frauen. Fast ein Drittel der Bedürftigen in der Bundesrepublik sind Kinder und Jugendliche und in Österreich sind 14% der Bevölkerung armutsgefährdet. Das sind rund 1,3 Millionen Menschen mit Einkommen unter der Armutsgrenze.
Die vollständige, brisante Sendung Wirtschaft auf der Schlachtbank, so soll der Krieg die große Enteignung vertuschen, finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. In den USA rückt der Missbrauchsskandal Minderjähriger rund um Jeffrey Epstein erneut ins Rampenlicht. Ghislaine Maxwell, langjährige Komplizin des verstorbenen Sexualstraftäters, wurde am Donnerstag vom stellvertretenden US-Justizminister Todd Blanche einen ganzen Tag lang verhört. Weitere Befragungen sollen folgen. Maxwell verbüßt eine 20-jährige Haftstrafe wegen Beteiligung an einem Sexhandelsring mit Minderjährigen, dem hochrangige Persönlichkeiten zugerechnet werden. Wieder mit Epstein in Verbindung gebracht wird nun auch Donald Trump. Laut Wall Street Journal wurde er bereits im Mai darüber informiert, dass sein Name in den Ermittlungsakten auftaucht, obwohl er das zunächst bestritten hatte. Inzwischen räumte sein Team ein, es habe ein Briefing durch Justizministerin Pam Bondi gegeben. Eine angebliche Grußbotschaft in Epstein Geburtsalbum weist Trump weiter zurück und fordert von der Zeitung Schadenersatz in Millionenhöhe. Doch auch Ex-Präsident Bill Clinton gerät in Erklärungsnot. Laut neuen Berichten soll er in eben jenem Album eine persönliche Widmung hinterlassen haben. Darin soll er Epsteins kindliche Neugier und seinen Antrieb, etwas zu verändern, gelobt haben. Der frühere deutsche Außenminister Joschka Fischer sorgt wieder einmal für Aufsehen. In der ORF-Sendung ZIP 2 forderte der grüne Politiker, Österreich solle seine Neutralität neu definieren. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg und angebliche Bedrohungen durch Russland verlangt Fischer eine deutlich stärkere Einbindung Wiens in die gemeinsame europäische Verteidigungspolitik. Konkret etwa bei der Luftabwehr. Fischer sagte wörtlich: Ich bin mir sicher, dass Österreich, wenn es soweit ist, im europäischen Geist entscheiden wird. Der ehemalige deutsche Spitzenpolitiker äußert sich nicht zum ersten Mal militaristisch. Als Außenminister der rot-grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder trieb er den endgültigen Bruch der Grünen mit dem Pazifismus voran. Unter seiner Führung beteiligte sich Deutschland erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wieder an Kriegseinsätzen im Kosovo und später in Afghanistan. Fischer rechtfertigte diesen Kurswechsel mit Verweisen auf den Holocaust. Den Angriff auf Jugoslawien 1999 begründete er ausdrücklich mit dem Satz: Nie wieder Auschwitz. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sorgt im Nahostkonflikt für Aufsehen. Er will einen Palästinenserstaat offiziell anerkennen. Auf der Plattform X erklärte er: Getreu unserem Engagement für einen gerechten und dauerhaften Frieden im Nahen Osten habe ich entschieden, dass Frankreich den Staat Palästina anerkennen wird. Die Anerkennung soll im Rahmen der UN-Vollversammlung im September erfolgen. Unter der Bedingung, dass die Hamas vollständig entwaffnet wird und demokratische Wahlen stattfinden. Doch Kritiker bezweifeln, dass diese Voraussetzungen umgesetzt werden. In Israel sorgte Macrons Ankündigung dennoch für scharfe Reaktionen. Premierminister Benjamin Netanyahu warnte, ein Palästinenserstaat sei nichts anderes als, Zitat, eine Startrampe zur Vernichtung Israels. Noch deutlicher wurde Justizminister Yariv Levin. Er nannte den Vorstoß einen schwarzen Fleck in der Geschichte Frankreichs. Beobachter sehen in Macrons Schritt eine Reaktion auf den anhaltenden Druck durch Bilder und Berichte aus dem schwer zerstörten Gazastreifen und zugleich ein politisches Manöver vor der UN-Vollversammlung. Und damit zum Interview des Tages. Seit einem halben Jahr ist Donald Trump wieder Präsident der Vereinigten Staaten. Beobachter ziehen eine gemischte Bilanz. Auf der einen Seite punktet er mit Erfolgen im Kampf gegen die woke Ideologie. Doch auf der anderen Seite bleibt eines seiner zentralen Wahlversprechen bislang unerfüllt: Frieden in der Ukraine. Trump hatte vollmundig erklärt, das Sterben dort binnen 24 Stunden zu beenden. Doch bisher gibt es keine Fortschritte. War das bloß Wahlkampfgetöse oder verfolgt Trump doch einen größeren Plan? Diesen Fragen ging auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens im Interview des Tages nach. Mit dem Publizisten und früheren Bundeswehroffizier Wolfgang Effenberger.
Herr Effenberger, wir haben wenn man so will, seit einem halben Jahr eine neue Situation. Donald Trump ist Präsident der USA. Wie hat sich die militärische Realität, die sicherheitspolitische Realität in diesem halben Jahr verändert?
Eine schwierige Frage, Herr Müller-Martens. Das ist nicht ganz so einfach zu beurteilen. Doch, im Prinzip ist es recht einfach. Wir müssen ja nur auf den Kontinent schauen und sehen, welche Dynamik jetzt auch gerade die militärische Komponente bekommen hat. Also mein Eindruck ist, dass Präsident Donald Trump wie ein gejagter Hase Haken schlägt. Und ich kann hier keine Ruhe erkennen, um hier den Friedensprozess anzusteuern, bräuchte es wirklich einmal auch Geduld, ne? Und einmal eine Reflexion, was ist da wirklich passiert in den Jahren vorher? Und das hat ja alles eine Vorgeschichte. Und da spüre ich gar nichts davon. Und seine Argumentation, einmal mit Zuckerbrot und dann wird Belohnung versprochen, ob das Putin gegenüber ist oder Zelensky, dann wird wieder massiv gedroht und so weiter. Also zum Schluss, jetzt habe ich, glaube ich, vor 2 Tagen gelesen, droht der Putin und Xi Jinping gleichzeitig. Also ich weiß nicht, was in diesem Präsidenten vor sich geht. Und heute in der Veranstaltung hat der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter Raymond McGovern das ja in seiner Rede auf den Punkt gebracht. Er sieht in der Person von Donald Trump Mr. Jekyll und Mr. Hyde gleichzeitig. Und er sagt, ja, großartig Verbesserung, kann er so im Moment noch nicht so erkennen. Vielleicht Versuche, aber er hofft, dass die Versuche vielleicht doch noch positiv enden könnten. Also das kann ich eigentlich weniger erkennen, wenn wir die Situation in Gaza sehen, wenn wir die Situation in der Ukraine sehen. Es geht einfach weiter. Wenn wir die Situation in der Europäischen Union sehen, dass die Frau von der Leyen jetzt 800 Milliarden und diese Europäische Union nie Versuche gemacht hat, seit 2014 eigentlich, um hier diplomatische Lösungen zu erhalten. Und ich denke, Trump befindet sich in der Rolle, wie auch die Präsidenten vorher. Es wird hier eine Agenda abgefeiert und diese Agenda heißt nichts anderes als die Langzeitstrategie TRADOC, also Training and Doctrine Command 525-3-1 vom September 2014, also ein halbes Jahr nach dem Maidan-Putsch.
Wollen wir vielleicht mal auf die Europäer, Sie haben sie angesprochen, und auch auf die deutsche Rolle natürlich kommen und auf die Ukraine. Hätte ich doch noch mal eine Nachfrage, weil Sie sagten, es ist eine langfristige Agenda, die da vertreten wird. Trump hatte das ja anders angekündigt. Er sagte mal, in 24 Stunden schafft er Frieden. Hat er sich da total selbst überschätzt oder war das reiner Wahlkampf?
Nein, das ist erstmal reiner Wahlkampf. Und ich denke, Trump versucht mich ja in ihn hinein zu versetzen, weil wir sind ja fast gleich alt, auch ein paar Tage, glaube ich, nur. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich nicht in seiner Haut stecke. Also nicht geschenkt, sage ich mal. Und er ist ein Dealmaker. Und ist bestimmt, ja, um sich da auf diesem Markt, Immobilienmarkt in Manhattan oder sonst wo durchzusetzen, da braucht man schon starke Bandagen, sage ich jetzt mal. Und ich denke, da kann ich ihm auch keinen Vorwurf machen, dass er in der Geschichte sich nicht so auskennt. Das ist nicht sein Thema. Er will Deals machen. Aber ich denke, mit dem Frieden kann man keinen Deal machen. Also Frieden ist nur möglich, und da bin ich bei dem deutschen Philosophen Karl Jaspers. Frieden gibt es nur auf der Grundlage, wie gesagt, Frieden in Freiheit. Nicht Frieden auf dem Fundament der Freiheit, und die Freiheit muss tatsächlich auf dem absoluten Fundament der Wahrheit stehen. Und ich habe das jetzt für meinen Wahlspruch zusammengefasst: Frieden in Freiheit durch Wahrheit. So, und das ist der einzige Weg, um zu einem tragfähigen Frieden zu kommen. Und das andere, Deals mit dem Frieden, kann man keinen Deal. Man kann Waffenstillstand mit dem Deal machen, ja, der ist aber nicht tragfähig. Und was wir brauchen, ist ein tragfähiger Frieden. Und nicht so wie 1919 ein Frieden auf 20 Jahre, der dann in einer noch größeren Katastrophe endet. Nein, das darf sich nicht wiederholen.
Das ist gut. Wenn wir uns die Entwicklung in der Europäischen Union ansehen, es ist eine Entwicklung der Aufrüstung, insbesondere auf EU-Ebene. Ursula von der Leyen mit ihrem Programm Rearm Europe. Aber wir hatten vor ein paar Tagen auch Friedrich Merz, der in der Generaldebatte des Bundestages gesagt hat, die Mittel der Diplomatie wären ausgeschöpft. Das sagt man ja eigentlich am Ende eines...
Das ist, lieber Herr Müller-Mertens, das ist ja eine absolute Frechheit. Die haben sie ja noch nie versucht. Wer es versucht hat, war Putin mit seinem Angebot an Sicherheitsabkommen vom 15. Dezember 2021. Und das ist ja brüsk zurückgewiesen worden. Sondern es ging dann ja gleich in den Krieg. Also überhaupt keine diplomatischen Mittel. Und das, was sie gemacht haben mit dem Putsch in der Ukraine, war ja genau das Gegenteil. Nicht, das war vom Westen orchestriert. Da, und zwar eine Maßnahme, die einfach einen Putsch in einem anderen Land, um einen Regime-Change zu machen, ist völkerrechtswidrig. Punktum. Und seither ist nichts gemacht worden, um irgendwelche diplomatischen Wege zu beschreiten. Also das finde ich schon dreist.
Ist das aus Ihrer Einschätzung, und Sie kennen das Militär ja gut, ist das, was hier in Europa passiert, der Versuch, es wird ja immer gesagt, Europa muss sich jetzt selbst verteidigen können, Deutschland muss sich selbst verteidigen können, ist das eine Aufrüstung nur im Windschatten der USA, um sich tatsächlich die Aufgaben aufzuteilen? Oder gibt es hier ein eigenes militärisches, strategisches Interesse der Europäer?
Europa, also Deutschland, ist aufgrund der Geografie eigentlich nie in der Lage gewesen, große Kriege zu führen. Also es gibt kein Land der Welt, in die Nähe einer Großmacht rückt, das so viel Nachbarn hat wie Deutschland oder Österreich. Also von daher ist es einfach, weil man immer mit einem Zwei-Fronten-Krieg rechnen musste. Und das ist im Prinzip nicht machbar. Das geht einfach nicht, wenn ich so viele Nachbarn habe, die mir insgesamt so überlegen sind und die sich so über das Land hinweg verbünden können, zum Beispiel Frankreich und Polen oder Polen, Frankreich und Russland, Frankreich und die Tschechoslowakei und so weiter. Also und England wiederum mit Polen auch dann und so weiter. Also wenn ich so aus derartigen Konstellationen ausgesetzt bin, dann muss ich mich mit, was Krieg angeht, aber sehr zurückhalten. Und das mussten die deutschen Lande, ja, sage ich jetzt mal so lopp, ja teuer bezahlen. Und wir sollten es mal verstanden haben. Es geht nicht. Auch wenn wir meinen, wir haben jetzt nur noch im Westen Freunde. Es geht einfach nicht. Und für unser Land, das so industrialisiert ist, ist ein Krieg, wie wir jetzt die Bilder aus der Ukraine haben, undenkbar.
Der Arzt Dr. Kirk Moore hatte seinen Patienten statt der mRNA-Injektionen harmlose Kochsalzlösungen verabreicht. In ihrem Wissen. Dafür wollte die Biden-Regierung den mutigen Mann hinter Gittern bringen. Für ganze 35 Jahre. Doch nun die Wende. Nach Unterstützung von mehreren republikanischen Abgeordneten, wie etwa Marjorie Taylor Greene, wurde das Urteil nun aufgehoben. Zu Tränen gerührt gab der standhafte Arzt an: Ich habe einfach getan, was das Richtige ist. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.